Ö1 Morgenjournal.
Im Studio begrüßt Sie Jürgen Pfaffinger. Guten Morgen am Samstag, den 4. Juli. Russland kommt neben den schweren Luftschlägen in der Ukraine auch am Boden immer weiter voran, hat aber zugleich auch durch die ukrainischen Drohnenangriffe immer größere Probleme. Vizekanzler SPÖ-Chef Babler verteidigt die diese Woche vereinbarte Gesundheitsreform. Spitalsschließungen schließt er aus. Kommende Woche wird das Doppelbudget im Parlament beschlossen. Trotz Sparens steigen aber die Ausgaben und ein internationaler Vergleich zeigt, Österreich hat eine der höchsten Staatsausgabenquoten. Der Papst kommt der Einladung zu den heutigen 250-Jahr-Feiern in den USA nicht nach. Er besucht stattdessen heute die zum Symbol für Flüchtlingsanlandungen gewordene süditalienische Insel Lampedusa. Und die Public Viewings zur Fußball-WM bescheren der Gastronomie ein kräftiges Umsatzplus. Zu Beginn sagt Ihnen jetzt Daniel Schlager, wie das Wetter wird.
Gemäßigt sommerlich geht es weiter, also mit Juli-typischen Werten um 25 bis nahe 30 Grad. Dazu bleiben die nächsten Tage leicht wechselhaft und windig. Heute dabei der sonnigste Tag. Die meisten Wolken gibt es vorerst noch von Vorarlberg bis zum Salzkammergut, am Nachmittag dann von Oberösterreich bis ins nördliche Burgenland. Es bleibt aber trocken. Zudem kommt verbreitet lebhafter, von den Tauern bis zum Wienerwald, teils kräftiger Nordwestwind auf. Die aktuellen Meldungen, meist heiter und in Wien 16 bis 20 Grad, Eisenstadt meldet 19, St. Pölten 16, Linz 15 Grad, Salzburg 14, Innsbruck und Bregenz 15, Graz 16 und Klagenfurt 15 Grad. Die Höchstwerte liegen dann bei 22 bis etwa 29 Grad, in 2000 Meter Höhe hat es 9 Grad am Schneeberg bis 14 Grad in den Lienzer Dolomiten. Morgen Sonntag dann nur zeitweise sonnig, von Norden her einige Wolken, allmählich auch Regenschauer. Der Nordwestwind legt noch zu und es bleibt warm.
Russland hat zuletzt als Vergeltung für die ukrainischen Drohnenangriffe die bisher schwerste Angriffswelle auf Kiew durchgeführt und jetzt meldet der Kreml die Einnahme der für die Ukraine strategisch wichtigen Stadt Kostjantinivka im ostukrainischen Donbass. Damit rückt Russland neben den schweren Luftschlägen auch am Boden weiter vor und bringt immer mehr ukrainische Gebiete unter Kontrolle. Zugleich kommt Russland durch die ukrainischen Drohnenangriffe allerdings auch selbst zunehmend unter Druck, berichtet Teresa Kulowitsch.
Bei einem Besuch im russischen Militärhauptquartier im Süden Russlands lobt Machthaber Putin die Arbeit seiner Armee. Durch ihre vereinten Kräfte sei es gelungen, Kostjantinivka im Osten der Ukraine im Oblast Donetsk einzunehmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Einnahme von Kostjantinivka nur der erste, aber sehr wichtige Schritt bei der Zerstörung der ukrainischen Streitkräfte ist, die derzeit das Gebiet halten. Das sagt Putin im russischen Militärhauptquartier. Kostjantinivka ist eine der letzten großen Städte im Donbass im Osten der Ukraine, die unter Kontrolle der Ukraine standen. Weiter spricht Putin davon, dass die Einnahme essentiell sei, um die Sicherheitszone zwischen Russland und der Ukraine auszuweiten, wie er es nennt. Je mehr Angriffe der Feind auf uns ausübt, desto größer ist die Sicherheitszone, die man im umliegenden Gebiet erreichen muss, so Putin. Die Ukraine hat Russland zuletzt mit seinen gezielten Drohnenangriffen auf für Russland strategisch wichtige Einrichtungen wie die Ölinfrastruktur ziemlich zugesetzt. Auf der von Russland annektierten Krim gilt seit einer Woche der Ausnahmezustand. Benzin ist rationiert und nur für bestimmte Personengruppen wie Blaulichtorganisationen zugänglich. Immer wieder kommt es zudem zu großen Stromausfällen. Der von Russland eingesetzte Gouverneur auf der Krim, Sergei Aljöksnow, spricht in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS von mindestens 10 Bezirken, die teilweise oder ganz ohne Strom auskommen müssen. Die Ukraine spricht auch davon, für die russische Armee wichtige Versorgungslinien getroffen zu haben. Brücken sollen zerstört worden sein, was den Nachschub für Russland deutlich erschwert. Sowohl die Ukraine als auch Russland verstärken zuletzt ihre gegenseitigen Angriffe. Zu spüren bekommt es auf beiden Seiten die Bevölkerung. Etwa in der umkämpften Region Saporischschja in der Ukraine, teilweise von Russland kontrolliert. Wir haben Drohnen fliegen gesehen, dann hat es eine Explosion gegeben, danach ist viel Rauch aufgestiegen. Wir sind dann hierher gelaufen und haben gesehen, dass es unter dem Balkon dort drüben in dem Haus brannte. Kurz darauf brachten sie einen Mann und eine Frau mit einer Leiter aus dem Fenster herunter. Das erzählt etwa diese Bewohnerin aus Saporischschja. Für sie und auch tausende andere ist eine Situation wie diese mittlerweile zum Alltag geworden.
Im Iran finden ab heute 4 Tage lang die Trauerfeiern für den getöteten Führer Ayatollah Ali Khamenei statt. Zu den Feierlichkeiten werden mehrere Millionen Menschen kommen und auch hohe Vertreter aus anderen Ländern wie China, dem Irak und Belarus werden erwartet. Hunderttausende Sicherheitskräfte sollen im Einsatz sein. Unsere Iran-Korrespondentin Rosa Nayan über eines der bemerkenswertesten Begräbnisse der iranischen Geschichte.
Getrauert wird in Teheran und Qom, im Irak in Najab und Karbala und schlussendlich im Osten des Iran in Mashhad. 20 Millionen Menschen werden zu den Trauerfeierlichkeiten für den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei erwartet. Wie viele tatsächlich kommen werden, ist nicht klar, so der Politologe Hussein in Teheran. Sicher ist, dass die Bilder, die wir in den kommenden Tagen sehen werden, beweisen sollen, dass 20 Millionen Menschen da sind. Es ist eine vollständig orchestrierte, inszenierte Beerdigung, die beweisen soll, dass der Führer beliebt war. Es ginge darum, ihn zu vergöttlichen, also aus dem obersten Führer Ali Khamenei eine gottähnliche Figur zu machen, so Hussein. Das ist ein Kult, der sicherstellen soll, dass er verehrt wird als bester Führer der Schia in der heutigen Zeit. Ayatollah Ali Khamenei hat die iranische Republik knapp 40 Jahre lang geführt, mit eiserner Faust, und war entsprechend unbeliebt. Am ersten Tag der amerikanischen Luftangriffe am 28. Februar wurde sein Haus getroffen. Khamenei und große Teile seiner Familie wurden getötet. Warum die Beerdigung 4 Monate später abgehalten wird? Es gäbe mehrere Gründe, meint der Politologe Hussein. Sie waren sowohl besorgt wegen des Kriegs mit Israel und Amerika, als auch darum bemüht, sicherzustellen, dass die Opposition und die Protestierenden ausreichend unterdrückt werden. Die Beerdigung steht unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen. Unter anderem dürfen weit und breit um die Zeremonie keine Autos fahren. Während ein kleiner Teil der iranischen Bevölkerung wahrlich um ihren getöteten Führer trauert, befürchten viele, dass die eiserne Faust künftig noch härter zupackt, so der Politologe Hussein. Mehr Menschen werden hingerichtet werden als vor der Beerdigung. Die Mehrheit der Menschen, mit denen ich in Teheran und anderswo Umgang habe, machen sich auch Sorgen, dass der Krieg wiederkehrt. Sie sehen am Ende des Tunnels kein Licht eines Friedens mit Israel. Israel bleibt der Feind der Islamischen Republik Iran. Deshalb wird Krieg erwartet. Nicht morgen oder übermorgen, aber es gibt die tägliche Sorge vor einem erneuten Krieg. In den kommenden 4 Tagen wird der Kopf der Islamischen Revolution zu Grabe getragen. Die Kluft zwischen der Republik Iran und den USA und Israel hat überlebt.
7:08 ist es, nach Österreich jetzt. SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler verteidigt die erzielten Ergebnisse beim Reformgipfel und geht davon aus, dass das Gesundheitssystem in den nächsten Jahren immer teurer werden wird. Babler verweist auf die Pläne von bis zu 600 Ärztezentren bis 2040 sowie auf neue Fachärztezentren. Spitalsschließungen, auch kleinerer Spitäler, schließt er aus.
Die zuständige Ministerin hat das ausgeschlossen, aber mir geht es um einen großen Zugang über die beste medizinische Versorgung. Das heißt, ich beschäftige mich eher mit der Frage, dass wir einen Versorgungsatlas haben und auf dieser Grundlage schaffen wir jetzt neue zusätzliche Einrichtungen. Wir wollen ein Fachärztezentrum haben, genau in diesen Bereichen, wo wir Versorgungslücken haben,
aber, Herr Vizekanzler, aufzubauen. Wenn jetzt nur ausgebaut wird, aber sozusagen nirgendwo etwas zurückgefahren wird, zum Beispiel bei den Spitälern, wird das ganze System, das jetzt schon sehr teuer ist, immer teurer werden.
Ja, Sie fremen das ist ein bisschen negativ. Warum wird es teuer werden, weil die Menschen älter werden, was eine gute Entwicklung ist. Die mag ich auch weiter fördern, dass Menschen auch höhere Lebenserwartung haben, vor allem höhere gesunde Lebenserwartung haben in ihrem Leben. Zweitens, weil die Medikamente sehr teuer sind, die zum Glück jetzt auch auf dem Markt sind. Und ich bin schon der Meinung, das muss jedem zur Verfügung stehen. Das heißt, es wird teurer.
Und SPÖ-Chef Vizekanzler Babler ist heute bei Klaus Wiebhofer im Journal zu Gast, im Mittagsjournal ab 12 Uhr. Kommende Woche geht es im Nationalrat ins Finale mit dem Doppelbudget. Obwohl viel gespart wird, gibt die Republik wieder mehr Geld aus. Und damit steigt auch die Staatsquote weiter. Mehr als 55% der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes beansprucht der Staat, um seine Aufgaben zu finanzieren. Österreich hat damit eines der allerteuersten Systeme in der EU. Andere Sozialstaaten kommen bei ähnlichen Leistungen mit einer deutlich niedrigeren Staatsquote aus, berichtet Andreas Mayer.
Wir haben viel zu viel Staat, sagen Kritiker. Deutlich mehr als jeder zweite Euro im Land wird nicht etwa von den Bürgern oder Betrieben, sondern vom Staat ausgegeben. Tendenz weiter steigend. Aber ein fein angelegtes Sozialsystem dürfe auch etwas kosten, lobt der Chefökonom vom Momentum-Institut Oliver Pizek. Für ihn ist klar, die Staatsquote allein spiele überhaupt keine Rolle, solange die Leistungen passen.
Also ich glaube, dass der Staat grundsätzlich in Österreich sehr viele Leistungen sehr kostengünstig und für alle zur Verfügung stellt. Ja, das ist etwas, was wir in anderen Ländern nicht so sehen.
Kritiker bestreiten, dass Ausgaben und Leistungen noch zusammenpassen, denn andere EU-Länder machten das deutlich günstiger und besser. Der europäische Durchschnitt und auch Deutschland liegen bei etwa 50%. Österreich ist mit demnächst 56% deutlich darüber und Staaten wie Spanien sind bei rund 45% Staatsquote, also weit sparsamer als wir. Der Volkswirt Jan Kluge von der Agenda Austria ortet einen gröberen Systemfehler.
Wir müssen uns fragen, ist es ein erfolgreicher Weg? Dann müssten wir ja sehen, dass das Gesundheitssystem auch besser ist als in anderen Ländern, dass wir auch mehr Wachstum haben als andere Länder. Und das ist einfach nicht der Fall.
Sparen und privatisieren sei genau der falsche Weg, warnt aber Experte Oliver Pizek vom Momentum-Institut.
Ich wäre sehr dagegen, dass man jetzt diese Staatsquote hernimmt, um das als Legitimation zu nehmen, die Pensionen zu privatisieren oder die Gesundheit zu privatisieren. Weil wenn wir hohe staatliche Leistungen haben und damit eine hohe Staatsquote, dann heißt das, dass der Staat kostengünstig für alle, sodass alle Zugang haben, Leistungen bereitstellt.
Wohlfahrtsstaat ja, räumen auch Kritiker ein, doch eine Kurskorrektur mit Augenmaß auf die Staatsquote längst überfällig, bleibt Jan Kluge bei seiner Kritik.
Wir sehen ja, dass uns dieser Weg, den wir bislang beschritten haben, mit einer sehr hohen Staatslastigkeit nicht unbedingt auf einen guten Weg geführt hat. Also wäre der plausible Weg zu sagen, wir kommen dort ein bisschen runter, wir sparen auf der Ausgabenseite.
Sicher ist, mit dem nächsten Budget wird die Staatsquote nochmals größer. Ob auch der staatliche Leistungskatalog größer und besser wird, ist nicht so sicher.
2 Monate hat Österreich noch Zeit zu entscheiden, welche versiegelten Flächen künftig rückgebaut oder welche Flussläufe wieder natürlicher gestaltet werden sollen. Denn bis Anfang September muss die Regierung Vorhaben zur Umsetzung der EU-Renaturierungsverordnung nach Brüssel melden, in Form eines sogenannten Wiederherstellungsplans. Das ÖVP-geführte Umweltministerium sammelt derzeit Projekte aus den Bundesländern. Dort herrscht allerdings teils große Skepsis. Zuletzt hat etwa Niederösterreich angekündigt, die Umsetzung der Verordnung zu blockieren. Julian Paschinger berichtet.
Die EU-Renaturierungsverordnung mache teils absurde Vorgaben, kritisiert die niederösterreichische Landesregierung. Äcker und Weingärten würden nicht als Grünflächen eingestuft, künstliche Stadtparks und Baulücken hingegen schon. Jetzt drücke man die Stopptaste. Finanzlandesrat Anton Kasser von der ÖVP.
Wir verwehren uns, dass wir sinnlose Kriterien erfüllen. Da gibt es einige fachliche Komponenten, die nicht in Ordnung sind, aber es ist auch eine Frage des Geldes. Niederösterreich würde das mit 200 Millionen Euro treffen. Und es wurde auch gesagt, das Geld kommt von der EU. Nur das Geld sehe ich nicht. Und ich habe schlichtweg diese 200 Millionen Euro nicht.
In der Steiermark wundert man sich über die Blockadehaltung der Niederösterreicher. Die Pläne seien ohnehin unter Finanzierungsvorbehalt, teilt FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek schriftlich mit. Zitat:
Wenn nun die seitens der EU zugesagten Finanzmittel nicht oder nur unzureichend freigegeben werden sollten, wird es auch keine Renaturierungsmaßnahmen geben. Eine Blockadehaltung erübrigt sich somit.
In Salzburg kann die stellvertretende Landeshauptfrau Marlene Swarzeck von der FPÖ die Kritik aus Niederösterreich nachvollziehen. Von einer Blockade hält sie aber nichts. In Salzburg wolle man verhindern,
dass die Europäische Union dann Daten heranzieht aus der Vergangenheit, die nicht mehr aktuell sind und uns dann sozusagen wiederum Wiederherstellungspläne in Österreich vorschreibt, die nichts mit der Realität zu tun haben. Also wir befinden uns da gerade in einer von der ÖVP und von den Grünen zu verantworteten Zwickmühle.
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer will zwar konstruktiv mitarbeiten, die bisher gesetzten umfangreichen Naturschutzmaßnahmen müssten aber berücksichtigt werden, so Stelzer in einer schriftlichen Stellungnahme. Zitat:
Ob darüber hinaus weitere Schritte notwendig sind, wird erst auf Basis der konkreten Ausgestaltung des Wiederherstellungsplans und der finanziellen Auswirkungen zu beurteilen sein.
Die SPÖ-geführten Länder sind positiver gestimmt. Aus dem Burgenland heißt es etwa, in Zeiten der Klimakrise brauche es entschlossenes Handeln statt politischer Blockaden. Ähnlich sieht das Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die mit ihrer Zustimmung zur Renaturierungsverordnung vor 2 Jahren eine Koalitionskrise mit der ÖVP ausgelöst hat.
Ich halte das wirklich für Ausflüchte. Die Länder hatten ausreichend Zeit, sich vorzubereiten. Einige haben das ja auch getan. Da versucht man sich jetzt irgendwie rauszureden. Aber die Menschen in unserem Land, die erwarten sich, dass sich was verändert, dass wir unsere letzten Naturflächen schützen.
Aus dem Umweltministerium heißt es, die Arbeiten am Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplans laufen auf Hochtouren. Ziel sei eine fristgerechte Übermittlung bis Anfang September.
Jahrzehntelang war der Wald in Österreich ein Verbündeter im Klimaschutz. Der Wald speichert große Mengen an CO2, aber nur, wenn es ihm gut geht. Der Klimawandel setzt dem Wald aber zu. Ist es trocken, wächst der Wald langsamer und weniger CO2 wird gebunden. Und auch die Kohlenstoffbilanz des Waldbodens verändert sich, wenn es wärmer wird, wie ein Forschungsexperiment in Tirol zeigt. Juliane Nagila hat es sich angesehen.
Es ist ein verstecktes Stück Wald, zu dem man sich erst einmal vorkämpfen muss. In Achenkirch, nahe an der Grenze zu Deutschland, wird seit 2 Jahrzehnten mitten im Wald geforscht. Rote Absperrbänder begrenzen kleine Forschungsflächen, gelbe Kabel blitzen durch den Waldboden, größere Rohrstutzen markieren Messpunkte. Kleine Flächen des Waldbodens werden hier um 4 Grad Celsius erwärmt, erklärt Andreas Schindelbacher vom Bundesforschungszentrum für Wald.
Wir haben Heizkabeln vergraben, und zwar schon vor 20 Jahren. Und der Sinn der Sache war, dass wir quasi eine Zeitmaschine konstruieren und uns anschauen, was im Jahr 2100 passiert.
Bakterien und Pilze im Waldboden zersetzen organisches Material, Laub, Nadeln oder Totholz. Dabei entsteht CO2. Je wärmer es wird, desto aktiver sind die Mikroorganismen und desto mehr CO2 veratmen sie. Der wärmere Waldboden gibt, wie erwartet, mehr CO2 ab als der nicht erwärmte Boden nebenan, berichtet der Bodenökologe. Das sei aber nur ein Teil der Geschichte.
Und zwar haben wir gefunden, dass in den erwärmten Platz viel mehr Wurzeln drinnen sind und dass auch viel mehr Mykorrhizapilze drinnen sind, die mit den Wurzeln verbunden sind. Und über die Wurzeln und über die Mykorrhizapilze kommen Kohlenstoffverbindungen in den Boden, die dann im Boden stabilisiert werden und die dann zum Speicher beitragen.
In einer wärmeren Welt gibt der Waldboden mehr CO2 ab. Gleichzeitig bringen Baumwurzeln mehr Kohlenstoff in den Boden ein. Insgesamt falle die CO2-Bilanz eines erwärmten Bodens daher besser aus als lange befürchtet, sagt Schindelbacher. Trotzdem dürfte sich der Klimawandel langfristig eher negativ auf den Kohlenstoff im Waldboden auswirken. Jahrzehntelang war der Wald ein wichtiger CO2-Speicher. In den letzten Jahren ist diese Bilanz jedoch zeitweise gekippt und Österreichs Wälder haben in manchen Jahren mehr CO2 abgegeben als gespeichert. Wie viel CO2 im Wald gebunden werden kann, hängt maßgeblich vom Waldboden ab.
Meistens schaut man nur auf die Bäume und vergisst den Boden, aber im Boden ist eigentlich mehr Kohlenstoff gespeichert als in der Biomasse der Bäume drinnen.
Um möglichst viel CO2 einzuspeichern, muss der Waldboden gut durchwurzelt sein. Es sei wichtig, Kahlschläge rasch wieder aufzuforsten, sagt Schindelbacher. Und auch die Baumartenzusammensetzung kann die CO2-Speicherung fördern.
Wenn man möglichst viel Kohlenstoff in den Boden reinbringen will, dann braucht man am besten eine Mischung aus Flachwurzlern und Tiefwurzlern, die den ganzen Boden durchwurzeln.
Eine gute Mischung, etwa aus flachwurzelnden Fichten und tiefwurzelnden Buchen, sei gut für den Wald und damit auch für den Boden.
Die USA feiern heute den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit und die Feierlichkeiten haben schon im Vorfeld für viel Kritik gesorgt. Präsident Trump würde die Feiern, so die Kritik, zu einer Selbstinszenierung umfunktionieren. Eigentlich eingeladen gewesen zu den Feiern wäre als erster US-amerikanischer Papst der Geschichte auch Papst Leo XIV. Er wird allerdings nicht kommen und besucht stattdessen heute die süditalienische Insel Lampedusa. Die kleine, vor Sizilien gelegene Insel ist zum Symbol der Migration nach Europa geworden. Mittlerweile ist dort davon aber wenig zu bemerken, berichtet unsere Italien-Korrespondentin Cornelia Vospanik.
Nur rund 100 Kilometer von Tunesiens Küste entfernt und doppelt so weit weg von Sizilien. Lampedusa ist politisch ein Teil Europas, geografisch liegt die Insel allerdings in Afrika. Jetzt im Sommer ist Lampedusa wieder voller Touristen. Sie kommen hierher wegen des klaren Wassers, der unberührten Buchten, der wilden Strände. Spuren der Migration sehen sie kaum. Der Bürgermeister hat die Putztrupps ausgeschickt. Die Touristen sollen nichts sehen von dem, was die Insel weltweit bekannt gemacht hat. Wenn hier ein Flüchtlingsschiff einläuft, werden die Migranten sofort in den Hotspot gebracht, in dem sie maximal 3 Tage bleiben. Als wir die Insel besuchen, sind gerade einmal 200 Personen im Erstaufnahmezentrum. In der Vergangenheit war der Hotspot mit tausenden Menschen auch schon heillos überbelegt. Vizedirektorin Christina Palma bestätigt, heuer sind bisher weniger Menschen angekommen als im Vorjahr.
I numeri del 2026 ci dicono che effettivamente sono arrivate meno persone rispetto.
Warum das so ist, darüber könne man aber keine Erklärung abgeben.
Una valutazione sulla motivazione per cui sono arrivate meno persone.
Ob das heißt, dass man keine Erklärung dafür hat oder dass man sich nicht äußern will, bleibt offen. Hinter vorgehaltener Hand hört man auf Lampedusa, die Rechtsregierung in Rom zahlt wohl dafür, dass die Boote an der Überfahrt gehindert werden. In der kleinen Pfarre erinnert man sich an ganz andere Zeiten. Pater Carmelo erzählt, dass er hier auch schon mehr Migranten als Einwohner gesehen hat.
Ci furono momenti in cui i migranti erano più dei residenti.
6.000 Ankommende bei nur knapp 6.000 Einwohnern. In seinem Pfarrhaus sieht man überall die Fotos des letzten päpstlichen Besuchs. Franziskus hat im Juli 2013 seine erste Visite als Papst genau hier gemacht und die Globalisierung der Gleichgültigkeit angeprangert. Nun kommt Papst Leo für einen halben Tag. Nach seiner Ankunft, die für 9 Uhr früh geplant ist, wird er den Friedhof besuchen und das Tor Europas. Jenes Denkmal direkt am Meer, das an die hier Angekommenen, aber auch die Vermissten erinnert. Am Pier im kleinen Hafen wird Leo eine Gedenktafel für seinen Vorgänger enthüllen und schließlich einen Gottesdienst feiern. Zu Mittag fliegt er dann von Lampedusa wieder nach Rom zurück.
Immer mehr Menschen teilen ihre persönlichen Gedanken mit künstlicher Intelligenz. Was vielen aber nicht bewusst ist, diese Gespräche sind nicht vertraulich. Ein aktueller Kriminalfall in Brasilien zeigt, dass nach einer Unterhaltung mit einem Chatbot am Ende sogar die Polizei vor der Tür stehen kann. Warum das auch in Europa möglich ist und warum beim Chat mit KI Vorsicht geboten ist, haben sich Eva Wackenreuther und Maximilian Handel genauer angeschaut.
Er habe eine Schusswaffe, ein Seil und das Atemgift Cyanid zu Hause und will von der künstlichen Intelligenz nun wissen, wie er weiter vorgehen könne, um seinen 8-jährigen Sohn zu töten. Das bespricht ein 36-jähriger Vater aus dem brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo mit der KI ChatGPT. Außerdem soll er einen Auftragsmörder gesucht haben. Das Ganze, um sich Unterhaltszahlungen zu ersparen. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, informiert das US-amerikanische FBI über die Gewaltfantasien, die im Chat beschrieben werden. Auch das FBI sieht akute Gefahr und übergibt die Sache an die brasilianische Zivilpolizei. Kurz darauf klicken die Handschellen. Icaro Olimpio, stellvertretender Leiter der zuständigen Polizeieinheit, schildert den Fall.
In seinen Nachrichten öffnet er seine Gedanken und sein Herz gegenüber der künstlichen Intelligenz und plant, das Leben seines Sohnes zu beenden.
Diesmal konnte Schlimmeres verhindert werden, allerdings auch nur, weil vermeintlich vertrauliche Unterhaltungen gar nicht so vertraulich sind, wie Nikolaus Forgo, Professor für Technologierecht an der Universität Wien, erklärt.
Ich würde damit rechnen, dass solche Informationen weitergegeben werden und genau so und nur so weit würde ich mit solchen Systemen auch kommunizieren. Diese Maschinen werden zunehmend behandelt, als wären sie ein Mensch.
Viele Nutzer gehen davon aus, dass ihre Unterhaltungen mit den Chatbots vertraulich sind. Doch am anderen Ende sitzt eine Maschine, die diese Informationen weitergeben kann. Das ist Teil des Geschäftsmodells.
Dass man sozusagen gratis eine Version zur Verfügung gestellt bekommt, die man halt dann mit den eigenen Daten und damit mit den Informationen über das eigene Leben bezahlt. Also schon deswegen würde ich das auch in ganz alltäglicher Kommunikation nur sehr vorsichtig tun. Und dann, wenn es in Richtung Strafbarkeit geht, dann steht auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen für europäische Nutzerinnen und Nutzer drinnen, dass sich diese Unternehmen vorbehalten, mit Polizeibehörden zusammenzuarbeiten.
Der Fall beschäftigt nun die brasilianische Justiz. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Sein Mobiltelefon wird derzeit forensisch ausgewertet, unter anderem um zu klären, ob es tatsächlich einen Auftragsmörder gibt. Der Sohn ist bei der Mutter und es geht ihm gut.
Die Fußball-WM in Nordamerika geht in die entscheidende Phase und auch wenn Österreich mittlerweile ausgeschieden ist, gehört Fußballschauen für viele zum Alltag. Die Public Viewings im Land werden gut besucht und die Gastronomie zeigt sich zufrieden. Neben der Freude über das Großereignis und das Gemeinschaftsgefühl gibt es aber auch vereinzelt Misstöne, wie Johannes Schmier-Galunda berichtet.
Es ist ein lauer Sommerabend in Wien. Am Ulrichsplatz im 7. Bezirk wird nicht nur gemeinsam gesungen, sondern auch Fußball geschaut. Und wenn Lionel Messi gegen Österreich auch noch einen Elfmeter verschießt, ist der Jubel besonders groß. An diesem Abend haben sich mehrere hundert, wenn nicht sogar mehr als 1000 Fußballfans hier versammelt, um gemeinsam das WM-Spiel zu verfolgen. Veranstaltet wird das Public Viewing von den lokalen Ulrich und Erich. Geschäftsführer und Wirt Gerald Bayer ist mit der Stimmung und den Umsätzen zufrieden.
Keine Überraschung, dass Leute bei der WM, vor allem mit Österreich-Beteiligung, begeistert sind und sowas aufsuchen. Grundsätzlich Public Viewing, natürlich bringt es einen Mehrumsatz, aber auch einen Mehraufwand. Abgerechnet wird, sage ich immer, zum Schluss.
Auch für den Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer, Thomas Peschter, ist es noch zu früh für eine Bilanz.
Man kann das noch nicht so ganz beziffern, vor allem weil die guten Spiele, die starken Spiele jetzt erst ausstehen und kommen.
Die bisherigen Spiele seien aber durchaus gut besucht gewesen.
Die Österreich-Matches stechen da natürlich stark hervor. Das sind natürlich die wirklich großen Umsatzbringer. Aber auch die Spiele von Kroatien und Bosnien wurden zum Beispiel wirklich gut angenommen, gerade im Wiener Raum. Und auch die Uhrzeiten um 6 Uhr in der Früh, beziehungsweise auch die Lokale, die offen haben durften, um 4 in der Früh von den Österreich-Spielen, waren durchwegs gut gebucht.
Genau diese Ankickzeiten waren für viele Betriebe eine Hürde, Public Viewings zu veranstalten. In Wien zeigen zwar 40% der Lokale vereinzelt Spiele, nicht einmal 10% alle 104 WM-Partien. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den anderen Bundesländern. Große Public Viewings sind selten, wenn, dann werden vor allem Abendspiele gezeigt. Umso beliebter sind daher die kleineren, direkt von Wirten veranstalteten WM-Abende und Nächte, so auch am Ulrichsplatz in Wien. Hier hat das Österreich-Match gegen Spanien aufgrund behördlicher Auflagen in einem kleineren, abgesperrten Bereich gezeigt werden müssen, wird Gerald Bayer.
Es ist nicht das Public Viewing, so wie wir es geplant haben. Wir wollen nicht absperren und ausgrenzen, sondern wir wollen einladen zum gemeinsam feiern, aber das ist halt aufgrund von zu wenig Stadtangebot einfach nicht mehr möglich.
Von der Stadt Wien heißt es dazu auf ORF-Anfrage, dass weiterhin kein Public Viewing am Rathaus geplant ist. Als Gründe werden eine Großbaustelle und das Filmfestival genannt. Also auch die verbleibenden WM-Spiele wird man wohl hauptsächlich in den Gastgärten des Landes verfolgen.
Und um 7.27 Uhr jetzt zur Kultur im Morgenjournal. Erna Rosenstein war eine der bedeutenden Künstlerinnen der polnischen Nachkriegsavantgarde. Beeinflusst war sie vom Surrealismus, sie entwickelte aber ein ganz eigenständiges Werk und hat sich damit der offiziellen kommunistischen Kunstdoktrin entzogen. Bis 1934 hat sie zwei ihre politische Haltung prägende Jahre in Wien verbracht. Das untere Belvedere widmet der Künstlerin jetzt die Retrospektive Jenseits der Stille. Anna Suchek hat sie gesehen.
Erna Rosenstein wurde 1913 in Lemberg in der heutigen Ukraine geboren und schloss sich bereits in ihrer Schulzeit in Krakau einer illegalen kommunistischen Zelle an. Als diese auffliegt, schicken die Eltern sie nach Wien, wo sie gleich wieder politische Kontakte knüpft, im Untergrund aktiv ist, an der Wiener Frauenakademie studiert und die Februarkämpfe 1934 miterlebt. Auf der Flucht aus dem Ghetto in Łódź wird sie 1942 mit ihren Eltern in einen Hinterhalt gelockt. Ihre Eltern werden ermordet. Erinnerungen an dieses Gewaltverbrechen, das Rosenstein miterlebt, werden über die Jahrzehnte ihres Schaffens immer wieder in ihren Bildern auftauchen. Der dunkle Wald, der Vollmond, abgetrennte Gliedmaßen, Porträts von Mutter und Vater. Die junge Frau täuscht eine Amnesie vor und taucht unter.
Sie hat natürlich ihre jüdische Herkunft verschleiert, indem sie diese Amnesie vorgetäuscht hat. Und Erna Rosenstein konnte dann die Kriegsjahre in unterschiedlichen Verstecken mit unterschiedlichen Identitäten überleben. Mit über 90 Jahren beschreibt sie noch, wie hilfreich die Erfahrungen, die sie in Wien gewonnen hat, in ihrer politischen Tätigkeit im Untergrund für sie waren, dass sie dann diese Zeit der Shoah auch überstehen konnte, weil sie gelernt hat, unauffällig zu agieren, ihre Identität verborgen zu halten.
Erzählt die Kuratorin Stefanie Auer. Künstlerisch zeichnet sich Erna Rosenstein durch eine ständige Erneuerung aus. Jeder Abschnitt der Ausstellung Jenseits der Stille könnte von einer anderen Künstlerin stammen. Über Surrealismus und Expressionismus, über Grafik, Malerei bis zu Skulpturen aus Alltagsobjekten ist alles dabei, das lyrische Werk nicht zu vergessen.
Für mich sind die Konstanten, die Erna Rosensteins Werk ausmachen, dass sie über Jahrzehnte hinweg konsequent auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen war. Gleichzeitig ist es der Umgang mit Erinnerung, Erinnerung, die sie geradezu zu einem künstlerischen Prinzip in ihrem Schaffen gemacht hat.
Auch ihre Widerständigkeit zeichne sie aus, so Stefanie Auer. Also, dass sie zeitlebens ihrer politischen Haltung treu blieb, trotz der stalinistischen Verwerfungen und zu keinen künstlerischen Eingeständnissen bereit war. Der Doktrin des sozialistischen Realismus trotzte sie.
Sie wollte ihren durch subjektive Erfahrungen beeinflusste Kunstauffassung beibehalten, ist auch tatsächlich öffentlich gegen jegliche Form der Instrumentalisierung der Kunst eingetreten. Es gibt dieses berühmte Zitat von ihr, wo sie sagt, entweder ich irre mich, was den künstlerischen Ausdruck betrifft, oder die Partei irrt sich. Das wird mit Sicherheit die Zeit noch zeigen.
Einen zugenähten Mund zeigt eines ihrer letzten Bilder. Künstlerisch aktiv bis ins hohe Alter ist Erna Rosenstein 2004 verstorben.
Und um kurz nach 7:30 hat Felix Schneider-Sturm jetzt noch den Meldungsüberblick für Sie.
Russland setzt seine massiven Angriffe auf Ziele in der Ukraine fort und hat am Abend die Übernahme der Stadt Kostjantinivka im Osten des Landes gemeldet. Die Stadt ist ein strategisch wichtiger Stützpunkt auf dem Weg zu jenen letzten größeren Städten in der Donbass-Region, die noch unter der Kontrolle der Ukraine stehen. Vor Beginn des AfD-Bundesparteitags im ostdeutschen Erfurt haben Demonstranten einen zentralen Platz in der Innenstadt besetzt und blockieren den Verkehr. Laut der Polizei klebten sich mehrere Personen auf Straßenbahngleisen fest. Die Polizei ist mit einem massiven Sicherheitsaufgebot vor Ort. Der AfD-Parteitag soll um 10 Uhr beginnen. Geplant ist, den Parteivorstand neu zu wählen. Voraussichtlich werden die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla in ihrem Amt bestätigt. In der Slowakei können 4,3 Millionen Wahlberechtigte heute über die Abschaffung der lebenslangen Pensionen für Politikerinnen und Politiker abstimmen. Außerdem geht es um die Wiederaufnahme der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption. Das Referendum gilt als klare Kritik an der Regierung von Premier Robert Fico. Es wird zwar erwartet, dass das Referendum scheitert, die Opposition dürfte die Chance aber nützen, um sich vor den Kommunalwahlen im Herbst zu profilieren. Bei der Fußball-WM verpasst Kap Verde nur knapp die Sensation. In einem Schlagabtausch verliert das Team der Inselgruppe gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien in der Verlängerung 2:3. Vor kurzem ist auch das Spiel Kolumbien gegen Ghana abgepfiffen worden, beim Spielstand 1:0. Kolumbien ist also weiter im Achtelfinale. Und Ägypten hat Australien aus der Weltmeisterschaft gekickt. Im Elfmeterschießen gewinnen die Ägypter mit 4:2 und steigen ebenfalls ins Achtelfinale auf. Das Wetter bringt heute viel Sonne, die meisten Wolken am Nachmittag von Oberösterreich ostwärts. Dazu verbreitet lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und Höchstwerte von 22 bis 29 Grad.
Und das war das Morgenjournal mit Jürgen Pfaffinger. Wir melden uns wieder mit dem Journal 8. Bis dahin wünscht Ihnen Gabriel Schett guten Morgen mit Ö1.
Und wir machen gleich weiter mit Musik, mit Wassermusik von Georg Philipp Telemann.